Und bevor es gleich mit dem On the Way to New Work Podcast weitergeht, hier der kurze Werbeblock und diesmal in ganz eigener Sache, denn es geht um das Blackboard Bootcamp, das am 15. und 16. Mai dieses Jahr in Hamburg stattfindet. Wir waren letztes Mal in Berlin, diesmal in Hamburg. Es ist natürlich für alle Unternehmen aus ganz Deutschland oder eben auch Österreich und der Schweiz. Worum geht's? Es geht darum, wenn ihr den Weg in das Thema New Work im Unternehmen sucht, rund um Digitalisierung, welche Tools, was müssen wir mit der Kultur machen, dann ist das euer Format. In 2 Tagen bekommt ihr hier wirklich das geballte Wissen von uns präsentiert und nicht nur präsentiert, sondern wir erarbeiten mit euch auch die richtige Vorgehensweise. Wir haben das Ganze schon im Oktober gemacht. Ihr findet auch ein YouTube-Video auf der Seite und könnt auch eben mit anderen Teilnehmern euch verbinden. Das ist der richtige Einstieg in das Thema. Wir organisieren das bei Blackboard selbst. Das ist ein kleines Team, was sich nur darum kümmert. Und ihr findet alle Informationen auf der Seite blackboard.com/bootcamp. Dort könnt ihr euch unverbindlich registrieren, um weitere Infos zu bekommen. Und wir kümmern uns darum, dass jetzt das nächste Bootcamp auf die Beine gestellt wird. Also 15. und 16. Mai in Hamburg, blackboard.com/bootcamp. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Endlich wieder zusammen mit
Christoph Magnussen
und mit mir, Michael Trautmann. Wir haben heute Björn Staschen zu Besuch. Ich habe gerade noch mal gelernt, scharfes ST am Anfang.
Jo, großes S, kleine Taschen.
Großes S, kleine Taschen aus Oldenburg in Oldenburg und Journalist von Beruf. Wir haben gerade mal nachgezählt. Wir hatten schon ein paar. Du hast uns auch noch mal daran erinnert, dass ja auch Matthias Döpfner Journalist ist, der das ja auch im Podcast noch mal erzählt hat, wie er angefangen hat. Er hatte es selber genannt, Musikkritiker, die unterste Stufe. Wie bist du in den Beruf gekommen? Wo kommst du her? Was ist deine Geschichte?
Ganz klassischer Weg. Ich glaube, neugieriger Jung. Also ich habe früh angefangen, Schülerzeitung zu machen in Oldenburg, schon an der Orientierungsstufe, in der 5. Klasse, glaube ich. Und die Haupt- und Realschüler haben uns aber nicht so richtig mitmachen lassen, weil die dachten, dass sie das besser können. Und dann genauso weiter am Gymnasium, auch Schülerzeitung. Und dann über viele Praktika zum NDR und doch vor allem Berufsleben beim NDR mit so ein paar Stationen draußen. Ich habe zwischendurch studiert, Medienmanagement. Da gab es so den Impuls, gehe ich doch auf die andere Seite. The dark side of journalism. Also viele von meinen Mitstudenten sind so Werbeplaner geworden, in Mediaagenturen unterwegs. Ich bin dann aber doch Journalist geblieben.
Mhm. Wo hast du studiert?
Ich habe in Hannover studiert, Medienmanagement bei Beate Schneider,
sehr
Klaus Schönbach.
Sehr anerkannter Studiengang in Hannover.
Genau, das war auch ein toller Studiengang. Der war damals entstanden, weil Ernst Albrecht in den 80er Jahren den Privatfunk nach Hannover holen wollte. Und dann hat er gesagt, wir brauchen hier auch richtig gute Medienausbildung. Und dann hat er diesen Studiengang gegründet, den aber nicht an die aus seiner Sicht, ne, CDU-Politiker, linke Uni getan, sondern an die vermeintlich unpolitische Musikhochschule. Insofern habe ich an der Musikhochschule Hannover Medienmanagement studiert. Und wir waren 20, 30 Studenten pro Jahrgang mit einem Hörfunkstudio, einem Fernsehstudio und mit 5 Professoren. Das war eine richtig gute Zeit.
Ganz kurzer Geschichtseinschub für die jüngeren Hörerinnen und Hörer. Ernst Albrecht, Führer, Ministerpräsident Niedersachsen und Vater unserer, welcher Ministerin?
Ja, Uschi von der Leyen.
Siehst du, das wäre schon gesagt. Wir haben gerade festgestellt, hier sitzen jeweils im Halbgenerationenabstand. Christoph ist 36, Björn ist 9 Jahre älter, 45. Ja. Ich bin nochmal 9 Jahre älter und bald 54. Gut, aber erzähl mal, dann, was waren so die Stationen beim NDR, die dir so in Erinnerung, die prägend waren?
Also prägende Stationen waren das NDR-Studio Oldenburg. Dann habe ich in Hannover, Niedersachsen Nachrichten gemacht, bei NDR 1 Niedersachsen, bei der Schlagerwelle. Und da war meine Oma glücklich, weil sie immer gesagt hat, im Radio, mein Junge, da sprichst du langsam genug, da verstehe ich dich. Und das war auch die Welle, muss man sagen, wo mich am meisten Leute darauf angesprochen haben. Selbst morgens beim Bäcker sagte jemand, ich kenne sie doch irgendwoher.
An der Stimme erkannt.
An der Stimme. Und dann bin ich aber nach Hamburg gegangen, zu NDR 4 damals noch, was dann zu NDR 4 Info wurde und heute NDR Info heißt, zu dem Nachrichtenradio. Habe moderiert, als die Flugzeuge in die Türme in New York flogen. Habe Sondersendungen, Wahlsendungen gemacht, Medienthemen und bin dann Referent des Intendanten geworden für 4 Jahre. Also habe dann wieder die Seiten gewechselt und von meinem Medienmanagementstudium sehr profitiert unter Jobst Ploog, von dem ich auch sehr profitiert habe. Toller Intendant, weil er im Kern für Freiheit stand, für unabhängigen Rundfunk. Der kam noch aus dieser Zeit, wo er gestählt wurde aus den Staatsvertragskrisen, aus den Versuchen der Politik, sich in Rundfunk so einzuverleiben. Und ich würde nach wie vor sagen, der NDR ist auch, ne, dank Jobs Plog ein Sender, der noch immer sehr, sehr unabhängig agieren kann. Und da habe ich auch viel gelernt über Strategie, wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Thema. Und dann bin ich nach London gegangen als Korrespondent. Sag immer, ich habe mein Karriereziel damit erreicht, bin also eigentlich durch für dieses Berufsleben. Und bin dann zurückgekommen und bin jetzt Projektleiter für eins der größten Projekte, das wir gerade schieben, nämlich Hörfunk, Fernsehen, Online-Nachrichten an einem Stand zusammenzuführen. Das heißt, ich mache eigentlich wieder was anderes. Ich bin gerade nicht Journalist.
Das ist natürlich genau das Projekt, warum wir uns besonders freuen, dass du heute hier bist, weil das hört sich erstmal nach New Work an. Vielleicht fangen wir mal ein bisschen vorne an nochmal und die Frage, wann hast du gemerkt, dass euer Beruf disruptiert wird, dass da auf einmal so TÜV wie wir kommen und sagen, wir machen mal einen Podcast und aus allen Richtungen irgendwie euer Beruf eigentlich attackiert wird.
Naja, man muss eigentlich sagen, dass das schon sehr früh losging. Ne? Also als die Privatsender kamen, zuerst im Radio, Radio FFN in Niedersachsen, da haben wir alle schon gemerkt, es werden alle unruhig, da war ich aber noch Radiohörer. Ne? Dann kamen die privaten Fernsehsender fast parallel. Und da hat sich ja auch schon viel getan. Und seitdem geht es ja eigentlich so weiter. Ne? Und
es ist halt ein dauernder Prozess. Es ist nicht bei den Zeitschriften oder Zeitungen, die dann irgendwann gemerkt haben.
Nee, ich würde sagen, bei uns ist es wirklich, in den elektronischen Medien ist es ein dauerhafter Prozess seit den 80er Jahren. Seitdem ist, glaube ich, Veränderung Teil des Geschäfts so. Das Tempo nimmt enorm zu. Ne? Durch den technischen Wandel fallen so die letzten Hürden. Fernsehen war Investitionstechnik, das konnte man nur, Bewegtbild konnte man nur machen, wenn man viel, viel Geld ausgegeben hat. Das war ja auch der Grund dafür, dass die Rundfunk und Fernsehen öffentlich-rechtlich organisiert haben. Einer der wichtigen Gründe war, ne, das lässt sich nicht über den Markt machen, weil es zu teuer ist für den Markt. Und dass das jetzt jeder kann, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, vor der wir stehen. Auf der anderen Seite ist es für uns als Journalisten aber auch wiederum die größte Chance, ne, weil diese technischen Hürden auch für uns alle fallen. Wir können wieder viel besser Journalist sein. Das ist halt auch toll. Also, ne, die Chancen sind halt auch unmittelbar damit verbunden.
Wir hatten eingangs darüber gesprochen. Lass uns das einmal verbildlichen. Ich hatte neulich Richard Gutjahr getroffen. Zufall, neben ihm gesessen. Der erzählt, er hat eben eine ganze Reihe damit geschossen.
Sag mal kurz, wer das ist, weil für unsere Hörerinnen.
Auch ein Journalist, der sehr, wirklich, Richard ist ja sehr präsent, auch in den Online-Medien, sehr früh das genutzt und erzählte mir, er hat, ich weiß gar nicht mit wem, er hat eine Doku-Reihe geschossen, komplett vom iPhone.
Ja.
Und ich habe die ersten Videos am iPhone gemacht mit dem iPhone 4, als es HD ging und einen Hochzeitsfilm damit gemacht, wo Leute gesagt haben, das kannst du nicht mit dem iPhone machen. Und du hast eben erzählt, ihr wart wirklich in the middle of nowhere und habt dort auch einen Film gedreht in den USA, wo man eigentlich nicht mit einem Team dann hinkommt.
Genau, wir haben vor 2 Jahren, als Donald Trump gewählt wurde, haben Andreas Zichowitz, Richard Gutjahr und ich einen Livestream aus der Georgetown-Uni in Washington gemacht. Und da schon mit 3 Telefonen, einem Router und haben quasi den Facebook-Kanal des Weltspiegel bestückt und beglückt. Hatten da aber das Gefühl, als dann Trump gewählt wurde, verdammt nochmal, wir sind an der falschen Stelle, weil hier sind nur Leute, die sich darüber entweder aufregen oder vollkommen paralysiert sind von den Ergebnissen und nicht so richtig erklären können, warum. Ne? Das waren alles größtenteils linke Studenten und deswegen sind wir diesmal wirklich mit 2 Koffern Ausrüstung in eine Kleinstadt in Indiana gefahren. Muncie heißt die. Ganz spannend, weil Muncie schon in den 20er Jahren in sozialwissenschaftlichen Studien so als Middletown gelabelt wurde, weil es so der Archetyp einer US-amerikanischen Kleinstadt im mittleren Westen ist. Und da trifft man halt viele Republikaner. Ne? Muncie hat eine demokratische Stadtverordnung, der County ist republikanisch und der State Indiana ist gerade von den Demokraten zu den Republikanern gewechselt. Also so richtig auf der Kippe. Und die haben diesen Strukturwandel, als die ganzen Fabriken weggegangen sind, auch infolge NAFTA, den haben die richtig miterlebt. Und wir haben dann mit 2 Computern und 4 Telefonen 5 Stunden Programm gemacht für Facebook, YouTube, Twitter, Tagesschau, für Tagesschau.de, aber auch für Tagesschau24. Also wir haben zum ersten Mal einen Online-Stream für lineares Fernsehen gemacht. Eigentlich machen wir es immer andersrum. Wir machen unser lineares Fernsehen dann auch mal online. Wir haben es diesmal andersrum gemacht und haben die ganzen Kommentare bearbeiten können. Und wir haben es auch für NDR Info im Hörfunk gemacht. Und das war super toll, weil wir hatten halt junge Studentinnen, Studenten vor der Kamera, die uns sehr glaubwürdig erklärt haben, warum sie Trump wählen. Wir waren zum ersten Mal dank der Technik mit einer Live-Sendung so weit im Land drin, dass wir viel besser erklären konnten, was da passiert.
Und das ist also, das ist so im Alltag und es ersetzt ja nicht alles, was du mit dem Kameramann machst. Ne? Also es ist ja immer diese große Sorge. Also wir wechseln ja auch, wenn wir manchmal drehen, dann nehmen wir MP manchmal mit und drehen mit der großen Kamera, dann schießt du was Bestimmtes. Aber die Chance, das Ding anzuschalten und loszudrehen, das ist so gigantisch. Und das, was du sagst, dass es eben eine Chance ist, das kann ich durchaus teilen. Ich würde gerne, wir sind jetzt einfach nochmal einstieg, aber da unbedingt nochmal rein, weil ich das als Riesenchance sehe, auch wenn wir über New Work in Unternehmen sprechen.
Mhm. Also, lass uns mal ruhig bei dem Thema Video bleiben, das ist ganz spannend, weil du hast es selber im Vorgespräch ja auch gesagt, dass in dem Moment, wo du selber realisiert hast, du kannst auf einmal deinen Beruf wieder besser machen, gleichzeitig aber deine Kameraleute gesagt haben, ihr wollt uns ja nur unseren Job wegnehmen. Das höre ich jetzt auch bei dir raus, das seht ihr beide nicht so, sondern ihr seht im Prinzip das als Ergänzung, als die Möglichkeit, dass ein Journalist ein Thema, wo er vielleicht vorher 3, 4, 5 Minuten für eine Hörfunksendung oder für eine Fernsehsendung hatte oder vielleicht nur 40 Sekunden, dass er so ein Thema dann auf anderen Kanälen mit eigenen Mitteln und ohne Kameramann dann eben weitermachen kann. Sagen kann, ich mache jetzt hier nochmal ein Gespräch, ich mache nochmal das, ich mache nochmal einen Livestream. Und das ist ja wahrscheinlich auch die Motivation bei euch gewesen, zu sagen, wenn das schon sich alles so miteinander verbindet, dann können wir auch nicht mehr diese Strukturen 5-mal haben, sondern wir müssen irgendwie das zusammenführen, oder wie?
Ja, also ich glaube, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, natürlich gefährdet es auch zum kleinen Teil, das, was Kameraleute heute machen. Ne? Es wäre, glaube ich, falsch, das nicht zu sagen, weil wir mittlerweile beispielsweise bei unserer regionalen Nachrichtensendung NDR Aktuell haben wir jede Woche 2 Filme drin, die sind komplett mit dem Handy produziert. Einfach, weil wir es können, weil es ohne großen Dispositionsaufwand geht. Also zu einem kleinen Teil gefährdet es auch die Arbeit von Kameraleuten. Das gehört zur Wahrheit dazu. Aber der wichtigere und größere Teil ist das, was wir zusätzlich machen können. Das darf man nicht vergessen. Wenn wir auch künftig unser Publikum so wie heute erreichen wollen, dann werden wir das nur schaffen, wenn wir das über viel mehr Ausspielwege machen. Das heißt, wir müssen ein Thema viel häufiger in unterschiedlichen Formen anbieten, sonst wird es nichts. Mhm. Ne? Sonst wird einfach unser Anteil am Publikum immer kleiner werden. Und dieses Zusätzliche werden wir nur schaffen, wenn wir dafür Kapazitäten freimachen, weil wir kriegen weder zusätzliche Gebühren noch zusätzliche Leute zu schlechteren Gehältern. Und das ist die große Chance des Telefons, ne? Dass wir es schaffen, Themen anders zu verpacken.
Und das häufig reinspielen gilt für Unternehmen genauso. Es ist immer noch die Annahme, ich bin der Chef, ich schreibe eine E-Mail und alle sagen, super, das passt, ich brauche die Wiederholung ja auch im Unternehmen. Wenn du jetzt Erfahrungswerte teilen würdest als Journalist, was brauche ich, wenn ich das Ding raushole und ein Video aufnehmen will? Worauf achte ich, um mal jetzt was ganz Konkretes zu haben?
Das Entscheidende, woran jedes Video scheitert, ist der gute Ton. So, also das ist das große Problem. Ne? Aber ich kann mir schon ein kleines Ansteckermikrofon, ich sehe das halt auch bei ganz vielen Corporate-Videos, die jetzt anfangen, was mit dem Telefon zu machen. Das klingt wie aus der Tonne. Ja, und ich kaufe ein Mikro für 60 Euro oder sowas. Ein kleines Rode NTG1, kleines Ansteckermikrofon. Nicht NTG1, Rode SmartLav Plus heißt es. Und damit habe ich sehr guten Interviewton. Das reicht schon. Und ich sage auch immer, ne, der Zauber ist ja das Einfache. Also bewirf dich jetzt nicht mit unendlich Ausrüstung. Ich bin ein bisschen Geek. Ich hatte dann so eine Fototasche, habe gesagt, ich kaufe mir nie mehr Ausrüstung, als ich diese Fototasche kaufe. Ich habe dann irgendwann eine größere Tasche gekauft. Also ich bin nach wie vor dabei, dass ich mir nicht mehr kaufe, als in meine Tasche passt. Die Tasche ist aber jetzt größer.
Wie ändert sich, es gab neulich interessanterweise bei den Online-Marketing-Rockstars, du kennst ja auch hier in Hamburg eine große neue Medienplattform, die über die Konferenz angefangen haben, dann Podcasts und eben auch viele Newsletter und so weiter. Und die haben eben so eine Lanze gebrochen für diesen Beruf des
Videographer.
Die haben gesagt, so die Paul Ripkes, die Mini-Paul Ripkes, wo sind die? Also Leute, die wirklich mit einfachsten Bordmitteln tolle Videos machen, grafisch aufarbeiten, also diese VJs, wie immer man sie nennt. Bildet ihr die aus? Wächst da eine neue Generation von Leuten daran? Oder?
Ich glaube, der Unterschied ist das J im VJ. Ne? Ich glaube, es gibt viele Leute, die jetzt die technische Hürde springen. Was für uns gut ist und eine große Chance ist, dass wir wieder mehr ein Journalist sein könnten. Mhm. Ne? Insofern, wir bilden vor allem Journalisten aus, die auch wissen, wie sie mit dem Smartphone Filme machen können, die auch wissen, wie sie mit der VJ-Kamera Filme machen können. Wir bilden keine Leute aus, die einfach nur Videos machen, was nicht despektierlich sein soll, sondern einfach ein anderes Feld ist. Ne? Ich glaube, unser Kern ist immer noch die gute Geschichte, der journalistische Inhalt, der gut recherchiert ist, das muss man auch immer wieder dazu sagen. Ne? Viele bewerben sich bei uns und sagen, ich will vor die Kamera, aber der Großteil der Arbeit ist hinter der Kamera. Mhm. Der beginnt vor der Aufzeichnung. Das ist nämlich die gute Vorbereitung, die gute Recherche. Also ich glaube, ne, wir bilden Leute darin aus, wir bilden aber nicht die Masse derjenigen aus, die bei YouTube groß sind. Wir haben aber jetzt beispielsweise in unserem jüngsten Volontärsjahrgang, ich bin in dieser Auswahlkommission, da haben wir jemanden, der sehr erfolgreicher YouTuber war. Mhm. Der hat nämlich mit Freunden irgendwo in Schleswig-Holstein Angelvideos gemacht. Sehr erfolgreich. So erfreulich, dass Blinker auf ihn aufmerksam geworden ist und ihn aufgekauft hat quasi. Der hat sich beworben und gesagt, ich kann dieses Video, ich will jetzt aber Journalismus dazu. Und das ist für uns natürlich eine extreme Bereicherung, weil wir wenig Leute haben, die so diese Ausspielwege können und beherrschen. Aber Journalismus können wir Leuten beibringen.
Mhm. Kommen wir mal auf dein großes Projekt jetzt. Wie können wir uns das vorstellen? Wie lange nehmt ihr euch Zeit dafür? Wie entsteht so ein Konzept? Holt ihr euch Berater ins Haus? Habt ihr es alleine gemacht? Ich weiß noch, ich habe es vorhin erzählt, wir haben fürs erste deutsche Fernsehen 4 Jahre gearbeitet mit meiner Agentur und da gab es immer so lustige Worte, ich habe noch Telefonschalte. Also ja. Klingt immer noch so ein bisschen nach. Ja, öffentlich-rechtlich ist jetzt noch anders so. Haben andere Worte, benutzen andere Worte. Aber wenn ich dich so reden höre, dann klingt das eben nach modernem Unternehmen.
Ja, wir sind beides, ne? Ich glaube, wir machen einen großen Veränderungsprozess in einem doch sehr traditionellen Unternehmen, ne? Wobei man muss auch immer sagen, ich glaube, ohne dass ich sie von innen kenne, dass viele andere große Unternehmen in Deutschland ähnlich sind wie wir, ne? Wir heißen nun mal öffentlich-rechtlich, aber ich glaube, Siemens oder die Deutsche Bank sind mutmaßlich ähnlich wie wir von Struktur, von Tradition, von eigener Sprache. Da tun wir uns wahrscheinlich alle nicht so viel. Wir sind alle irgendwie auf dem Weg. Ne? Und das ist das Spannende. Das Spannende ist halt, einen Laden zu bewegen, der doch eher bewahrt. Ne? Mhm. Nicht umsonst sind viele Journalisten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil sie die Sicherheit schätzen. Die hätten ja auch frei bleiben können, die hätten auch bei kommerziellen Sendern arbeiten können, heute auf eigene Faust, eigene Medienmarke. Also da sind auch viele, ich auch, weil sie Sicherheit schätzen. Das macht es nicht leicht. Ne? Wir machen eigentlich was ganz Simples, was viele gerade machen. Wir haben im Moment an 2 Standorten in Hamburg, Hamburg-Roterbaum und Hamburg-Lockstedt, in 3 verschiedenen Gebäuden, die Leute, die Nachrichten für online machen und Social Media, für Hörfunk und für Fernsehen. Mhm. Und weil die Mediengrenzen, die technischen Grenzen so verschwinden und weil wir so viel mehr Ausspielwege bombardieren müssen mit unseren Inhalten, wollen wir die an einem Standort zusammenführen, weil wir sagen, wir machen so viel doppelt, ne? Wir recherchieren so viel doppelt, wir schreiben Moderationen doppelt. Ne, wenn Schneechaos im Norden ist, das ist ein sehr beliebtes Thema für den NDR, für Sondersendungen Winter im Winter. Dann gibt es auch ein großes Extra-3-Video zu Winter im Winter. Dann machen wir uns alle die Arbeit und rufen die Leitstellen an und alle schreiben es für sich zusammen. Und wenn wir das künftig zusammen machen, dann werden wir sehr viel besser sein und werden sehr viel mediengerechter Nachrichten machen können. Das heißt, ne, Ziel ist, dass wir für unser Publikum da draußen besser Nachrichten machen. Und heute haben wir noch 90% etwa im Norden, die uns über irgendeinen Weg wahrnehmen, aber das wird sicherlich zurückgehen, wenn wir es nicht schaffen, neue Wege zu erschließen. Mhm. So, und wir nehmen uns dafür jetzt, wir haben angefangen vor 1,5 Jahren die Entscheidung vorzubereiten, wie wir das machen, sorgfältig. Das heißt ja auch immer, ne, vernünftiger Umgang mit Gebührengeld, ist das vernünftig, sowas zu machen? Und der Anlass ist, dass ARD aktuell in ein neues Gebäude zieht und wir das zurückgelassene Gebäude, 20 Jahre alt, nutzen können dafür. Und dann haben wir überlegt, passt das zu dem, was wir vorhaben? Und ja, es passt. Und jetzt ist es mittlerweile ein ziemlich großer Veränderungsprozess, der im Kern zwar nur 250 Leute betrifft im NDR, aber wir müssen so viel anstoßen, damit es funktioniert. Ne? Wir haben noch keine übergreifenden Content-Management-Systeme zum Beispiel. Ne? Der Hörfunker arbeitet im System A, der Fernsehmann im System B, der Onliner im System C. Und wir brauchen halt ein Dach darüber, damit man, wenn man in einem Nachrichtenraum sitzt, am Ende nicht sagt, aber ich, ne, das ist dein System, mach du das mal. Dann bleiben die Mediengrenzen. Mhm. Anderes Thema, Honorare. Wir honorieren beim Hörfunk niedriger als beim Fernsehen. Künftig sitzen die in einem Raum. Sollen wir sagen, weil du vom Fernsehen kommst, kriegst du weiter viel Geld? Nee, auch. Müssen wir auch ran. Also es sind so ganz viele Themen, an die wir ran müssen, die gar nicht unmittelbar in unserem Projekt sind, mit denen wir aber zu tun haben.
Beschäftigt ihr euch auch damit, wenn ihr jetzt diese Chance habt, quasi aus 3 Richtungen kommt, ein Haus neu zu beleben, damit wie dieses Haus optisch aussieht? Also die Frage, wie ist das?
Ja, ganz, ganz wichtige Frage.
Was für Learnings habt ihr schon oder was wollt ihr ändern?
Also wo kommen wir her? Wir kommen aus unterschiedlichen Welten. Wir kommen aus einer Welt, in der die Hörfunkkollegen noch größtenteils in einzelnen Büros sitzen, aber auch in Newsrooms arbeiten. Mhm. Die Fernsehkollegen teilen sich so Büros, da stehen so 12 Namen an der Tür von einem Dreierbüro und die Onliner, da hat niemand ein Büro. Mhm. Und wo wollen wir hin? Wir wollen in eine Welt, in der es nicht nur Einzelbüro oder Newsroom gibt. Wir sind alle Großraum erprobt und wir wissen alle, so wie heute unsere Großräume sind, ist das richtig scheiße. Das ist zu laut, da sitzen Leute zusammen, die nichts miteinander zu tun haben, da gibt es keine Möglichkeiten für Rückzug. Und wir haben gemerkt, auch in den, wir haben viele Workshops gemacht, wir lassen uns auch ganz gut begleiten in dem Prozess, dass es eine tiefe Sehnsucht danach gibt, zum Beispiel sowas, so einen zarten Wunsch, ich möchte mich in Sichtweite meines Arbeitsplatzes erholen können, weil ich will keine Nachricht verpassen, aber ich brauche trotzdem mal einen Moment Ruhe.
Schöner Satz.
So. Und wenn wir das umsetzen wollen, also wenn wir verschiedene Arten von Rückzug bieten wollen, dann müssen wir auf Einzelbüros verzichten, weil sonst reichen die Quadratmeter nicht. Insofern sind wir jetzt in einem Prozess, bei dem wir wahrscheinlich rauskommen, dass jeder abends aufräumt, dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die noch ein Vorrecht hat auf dem Arbeitsplatz, weil die zu 3/4 ihrer Arbeitszeit hochkonzentriert oder sowas arbeiten. Aber wir werden eine ganz, ganz neue, ungewohnte Art, Arbeitsplätze aufzuteilen, Arbeitsplätze zu nutzen, finden in diesem Haus, als wir das heute alle kennen.
Denkt ihr, also wir haben in einem der letzten Podcasts, wo wir mit Trendscout für New Work von Vitra gesprochen, ne?
Genau.
Haben,
genau.
Der eben auch so von Zonen dann gesprochen, ja, genau, hat, ne? Dass du so wirklich Unternehmen gibt, die wirklich sagen, es gibt auch so eine Bibliothekszone, wo genau viele so Leute offen sitzen, genau, können, wo aber dann eben alle Smartphones, ja, einfach verbunden,
ja,
sind.
Ne? Ja, genau. Wir haben uns, das wird bei uns nicht funktionieren. Aber leise gestellt. Aber wir haben uns viel auch angeguckt, auch gerade in Hamburg. Otto ist ja auf einem guten Weg, finde ich, macht das ganz spannend. Wir waren bei Xing. Genau sowas wird es geben. Zonen, in denen man unterschiedliche Arbeit finden kann, Beine hochlegen kann. Auch, ne, wir haben die Investigation bei uns mit im Projekt. Das heißt, nur nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, das ist bei uns die Investigation, die viel recherchieren, die Dokumente flöhen. Die sagen halt, wenn ich mal 3 Tage vertieft bin, dann kann ich nicht die ganze Zeit sitzen. Ich will auch mal liegen dafür. Ne? Das macht man zu Hause ja auch, dass man auf dem Sofa liest. Und das ist, glaube ich, auch gut. Und genau sowas wird es geben. Und was Zweites, was bei Zonen, glaube ich, wichtig ist, ne? Wenn man darüber redet, sagen viele gleich, ich kann doch nicht jeden Morgen zur Arbeit kommen und mir irgendwo im Haus einen Arbeitsplatz suchen. Ne? Ich glaube, du brauchst trotzdem auch Heimat. Du brauchst, das heißt Homezone bei uns, du brauchst trotzdem Anlaufpunkt. Vielleicht hast du nicht immer deinen Arbeitsplatz da, aber du brauchst eine Zone für unterschiedlichen Arbeiten und du brauchst Zone für Zugehörigkeit. Das ist, glaube ich, beides wichtig.
Ja, da habe ich auch schon ein paar Modelle kennengelernt, also eine Agentur, Razorfish, die haben mal in Frankfurt ein Büro gebaut, wo sie eben also mal in außen, so die Büros hatten Funktionsträger, die eben alleine oder zu zweit immer an dem Thema arbeiten müssen. Da drin ganz große Flächigkeit, wo du in Projektteams mit verschiebbaren Wänden, ja, und dann nochmal wieder in der Mitte 3 sogenannte Vereinsheime.
Ja.
Also, so haben sie es genannt. Und zwar die Techies in einem, die Strategen und Berater und die Kreativen. Ja. Und die konnten sich dann diese Vereinsheime so gestalten, wie sie wollten. Ne? Also was weiß ich, der eine sagt, wir wollen Playstations und liegen und wollen da irgendwie Fun haben. Und die anderen sagen, wir wollen eine Bibliothek. Also dieses Heimat finden, finde ich einen guten, ja, guten Platz.
Auch, ja. War auch ganz spannend, als wir haben eine Firma, die uns in dem Prozess berät, IF5 aus Braunschweig, unter anderem, glaube ich, die machen auch New Work überall. Die haben es aber auch ganz schwer gefunden, uns zu verstehen als Medienunternehmen. Die haben zunächst mal gedacht, ihr könnt doch alle sharen und ihr könnt alle irgendwo sitzen. Die dachten auch, unser CVD, der kann heute hier, morgen da sitzen. Das geht natürlich überhaupt nicht. So ein CVD muss als Kraftzentrum immer an derselben Stelle sitzen.
Weil jeder den natürlich dann braucht.
Da musst du schnell hin, den musst du finden und so, wenn was ist. Ne? So, und das war auch so ein langer Prozess rauszufinden. Klar, wir brauchen auch für bestimmte Funktionen feste Plätze. So Funktionen werden weiter an einer bestimmten Stelle sitzen, die jeden Tag wechseln. Aber alles andere ist halt nicht festgenagelt.
So. Habt ihr die Sachen im Ausland angeschaut? So, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch hier. Jeff Bezos hat auch
Washington Post angeguckt. Genau, ich hab mir in Washington ein paar Newsrooms angeschaut. Als ich unter vernünftigem Einsatz von Gebührengeld. Ich habe morgens den Kollegen in Washington Mobile Journalism beigebracht mit dem Smartphone und nachmittags mir jeweils Washington Post, National Public Radio, AP, die schon sehr früh in größere Newsroom gezogen sind. Ich glaube, noch was Viertes angeguckt.
Wer ist da weltweit so eines der Medien, wo du sagen würdest, die machen am meisten und was sind die Sachen, die sie testen und gehen da echt gut voran?
Ich glaube, die Washington Post ist da schon ziemlich gut. Ne? Die sind schon weit vor. Ich fand aber auch National Public Radio von der Struktur her sehr spannend. Und für uns ist die BBC immer wieder ein Vorbild. Ne? Wenn ich dahin gucke, die haben ja riesengroße Massen-Newsrooms gebaut. Und glaube ich, finde langsam raus, dass das auch nicht das, einfach das Gelbe vom Ei ist, alleine großer Raum, sehr enge, viele Arbeitsplätze, da sind wir weit von entfernt. Aber mit Blick auf crossmediales Arbeiten ist die BBC wirklich auch 3 Lichtjahre weiter als wir.
Damit meinst du denn halt wirklich das Streuen auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram und dann für jeden Kanal?
Ja, und auch einfach ganz, ganz schnöde Hörfunk und Fernsehen. Ne? Wir haben es heute noch so, wenn in Bleke eine Fähre untergeht auf der Elbe, dann schaltet der Fernsehmann mittlerweile über so einen kleinen Live-Rucksack ohne Ü-Wagen fürs Fernsehprogramm. Und die Hörfunker sehen das im Fernsehen und denken, oh, hätten wir auch gern gehabt. Aber die haben das nicht. Ne? Mhm. Und das kriegen wir jetzt auch hin. Das kann die BBC schon viel besser.
Mhm. Das heißt, neben dem räumlichen Zusammenführen dieser 3 Gruppen ist natürlich jetzt was Aufbau- und Ablauforganisation auch wahrscheinlich wird alles komplett neu gedacht. Ne?
Ja.
Kannst du da schon was zu sagen, wie sich das ändern wird?
Also ich kann erst mal sagen, wie wir es gemacht haben. Mhm. Wir haben es wirklich so gemacht, dass wir uns hingesetzt haben und überlegt haben, wie hört uns Peter Müller in Celle heute? Und wie muss uns Peter Müller aus Celle mutmaßlich in 10 Jahren hören? Und was müssen wir dafür an Produkten zusätzlich anbieten? Da haben wir die ganzen Produkte auf eine weiße Wand geklebt und dann war wirklich bei allen der Konsens, das schaffen wir nicht so, wie es heute ist.
Also ihr seid vom User gekommen, vom Hörer.
Für uns Journalisten ungewöhnlich, ne? Weil wir machen in der Regel Journalistenfernsehen. Wir wissen schon, was gut für euch ist da draußen. Das haben wir aber nicht so gemacht. Wir haben wirklich immer und sagen auch immer wieder, wir fangen immer wieder beim Publikum an, immer wieder beim Nutzer und sagen, ne, wir machen das nicht, weil wir Spaß an Veränderungen haben. Wir machen das, weil es notwendig ist, damit wir auch künftig unser Publikum kriegen und damit die von uns das kriegen, wofür sie bezahlen. So, und dann haben wir uns ein großes weißes Blatt Papier genommen, diese ganzen Produkte ans Ende geklebt und überlegt, wie würden wir eigentlich Workflows oder einen Workflow bauen, um das hinzukriegen. Und daraus haben sich so 3 zentrale Einheiten rausgeschält. Alles, was sehr kurze Befassung hat, Hörfunknachrichten für NDR2, für NJ, für NDR Info, Twitter, die NIF-Blöcke, die Kurznachrichten in unseren größeren Nachrichtenmagazinsendungen im Fernsehen, die machen wir in einem crossmedialen Kurznachrichtenzentrum. Da werden also Leute wirklich ein Thema bearbeiten für mehrere Ausspielwege. Haben wir heute nicht. Dann werden wir eine crossmediale Planung haben, bei der wir alle zusammensitzen und überlegen, was machen wir morgen und die Tage danach. Das haben wir jetzt gerade simuliert. Wir haben einen Probeaufbau gemacht und haben es ausprobiert.
Oh, wow.
Und haben gemerkt, da kann man extrem viel schöpfen. Und wir haben auch probiert, die crossmediale Tagessteuerung, sehr viel komplizierter, weil da dann auch die Ausspielwege Hörfunk, Fernsehen, Online dranhängen. Da hat es auch richtig noch gerumpelt. Da haben wir während der Simulation auch schon nachsteuern können. Das war ganz toll. Da haben wir Rückmeldung bekommen, gesagt, gut, dann ändern wir das. Und dann haben wir es nochmal probiert und so mit 3 Runden pro Tag.
Also heißt Test auch schon Live-Test mit echt ausgespielten
Sachen? Wir haben nicht produziert.
Okay, alles klar.
In diesem Test haben wir nicht produziert und erstmal nur Räume probiert. Wir haben auch nicht Sitzordnung probiert, weil da hatten wir gar keinen Platz für so richtig. Wir haben wirklich erstmal nur ganz schnelle Workflows probiert. Dann haben wir so die richtigen Funktionen im Kopf. Und das war ganz toll, weil wir haben 1,5 Jahre lang auf dem Papier gelebt und ich musste mir jeden Morgen wieder Kraft aus mir selbst holen und sagen, doch, ich glaube, dass das funktionieren kann.
Und jetzt hast du
es dann. Weiß ich, zusammen mit 30 Leuten, die beteiligt waren daran, das wird funktionieren, das wird fliegen. Wir werden noch viel nachsteuern müssen, wir werden noch immer wieder was ändern, aber das wird fliegen. Das ist toll.
Was war die dritte Einheit? Du hast gesagt,
Tagessteuerung, Planung, Kurznachrichten.
Alles klar.
Das sind die 3 zentralen Einheiten.
Alles klar. Wie viele Kanäle sind das jetzt heute, die dann auch mit reinkommen, wenn man jetzt an Online-Kanäle denkt? Weil ich mir jetzt gerade überlege, ich konsumiere wenig Nachrichten und ich überlege gerade, wo kommen die Sachen denn rein? Wenn Michael mir mal einen Artikel auf WhatsApp weiterleitet, dann auf jeden Fall. wo kommen die Sachen rein? Das sind ja heute schon 14, 15 Kanäle und weniger werden es ja nicht.
Bei uns sind es gar nicht so viele. Also bei uns, ja, also wenn man alle Hörfunknachrichten einzeln mitzählt, dann sind es wirklich alle Hörfunknachrichten der NDR-Zentralprogramme. Also NDR 2, Enjoy, NDR Kultur, NDR Info. Dann ist es das NDR Info Radioprogramm den ganzen Tag über, auch mit den Hintergründen, was dabei ist. Dann ist es Ende aktuell mit den Regionalnachrichten. Es ist das, was wir aus Hamburg für ARD, Tagesschau, Tagesthemen, Morgenmagazin, Mittagsmagazin machen. Die Onliner haben heute eine gute Online-Seite, ndr.de, mit einer Nachrichtenseite. Und es sind die Social-Media-Auftritte, die wir im Moment noch zum Teil konkurrierend haben. Also wir haben beispielsweise einen Facebook-Auftritt ndr.de und einen Facebook-Auftritt ndr.info. Das werden wir konsolidieren. Wir werden uns überlegen, welches ist der eine starke Nachrichtenkanal für alles, genauso auf Twitter. Und was dann an neuen Produkten kommt, werden wir sehen. Ne? Wir versuchen uns an Morning Briefings, die man hören kann. Und wir werden sicherlich jetzt im nächsten Jahr, Ende nächsten Jahres, einen größeren Prozess nochmal anstoßen und über Produkte nachdenken. Das ist sowas, wo viele jetzt sagen, schön und gut mit euren Workflows, aber wofür wollt ihr das denn machen?
Was sind die Inhalte? Ja, ne? Warum müssen wir nicht auch an neue Marken? Ne?
Ja. Also, und dann würde ich sagen, es wäre total bescheuert, wenn wir heute, wir werden wahrscheinlich im ersten Fall dann 21 einziehen. Wenn wir heute anfangen, Produkte für 21 zu überlegen, ist kompletter Quatsch.
Ja, klar.
So, deswegen machen wir jetzt erst Strukturen und dann Produkte. Ja. Das glaube ich auch total gut, aber schwer zu vermitteln.
Ja klar, es müssen sich ja alle irgendwie darauf einstellen, wie die neue Welt auch funktioniert. Ne? Genau. Immer so ein bisschen, ohne dass du es mal gespürt hast, kannst du nicht drüber reden. Ja.
Und bevor es gleich mit dem On the Way to New Work Podcast weitergeht, die ganz kurze Werbeunterbrechung. Und diesmal in eigener Sache, nicht in meiner, aber in Michaels eigener Sache, denn es geht um sein Projekt bei HYROX. HYROX schreibt man HYROX.com. Und was ist HYROX? HYROX ist ein Sport-Event, ein Wettbewerb für jedermann. Es ist weltweit neu. Seit Oktober laufen die Wettbewerbe, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Auf jeden Fall kriege ich es bei Michael seitdem sehr intensiv mit. Er macht das mit einem Team zusammen hier in Hamburg und das wird in verschiedensten Städten organisiert. Und was ihr macht ist, ihr könnt im Double antreten oder alleine antreten. Das ist wie so ein riesiges Circle-Training in der Halle mit gigantisch viel Energie. 8 Kilometer laufen, 8 Workout-Programme, die ihr, wie gesagt, alleine oder im Double machen könnt. Und dann gibt es eben ein Ziel im Training, auf das ihr hinarbeitet. Und das ist wie kann man sich das vorstellen? Das ist wie Fitness-Training eben halt nur mit einem Ziel, mit einer Competition dahinter und unfassbar viel Energie im Raum. Und wir haben es jetzt so ein paar Mal miterlebt und durch die Erzählung mitgesehen. Und wie ich selber werde dabei sein bei den 2 Wettbewerben, die jetzt noch anstehen und werde mit meinem Team das Ganze filmen und versuchen, diese Energie in dem Raum zu übertragen. Wenn ihr auch dabei sein wollt, dann geht ihr auf die Seite HYROX.com und ihr bekommt mit dem Code HYROX-Michael-Trautmann, ich glaube 10%, wenn ich mich nicht irre. Das hat Michael auf jeden Fall mir gerade noch rübergegeben, um hier den Spot aufzunehmen. So, und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Thema Podcast. Also wir sind da ja eher so reingestolpert und haben am Anfang uns gewundert, wie wenig Konkurrenz da ist. Jetzt wundern wir uns, wie viel Konkurrenz auf einmal da ist. Und wir sehen oder beobachten in den letzten Monaten verstärkt klassische Medienmarken, die in den Podcast-Markt drängen. Also für mich sehr gut sichtbar die Zeit mit Zeitverbrechen, einer der ganz schnell populärsten Podcasts, die es gibt. So ein Gabor
Süddeutsche
Steingart,
viel.
Süddeutsche. Wie steht der NDR zum Thema Podcast?
Wir machen schon immer Podcast, könnte man sagen, wenn man ehrlich ist. Mhm. Wir mussten nur einmal rausfinden, wie dieser Schatz, den wir da haben, auch an Hörspiel, an Feature. Ich meine, was haben wir für tolle Sachen an Gesprächssendungen, wie wir den so verpacken und auf die Rampe kriegen, dass Leute den im Podcast-Umfeld nutzen können. Ich glaube, dass uns das mittlerweile ganz gut gelingt. Also ich habe selber total gerne gehört, zum Beispiel von Christoph Heinzle und Kollegen, einen tollen Podcast, der fantastische Herr Vossen.
Ja, ist super, dass du es nennst, sonst hätte ich es genannt. Das ist einer meiner absoluten Lieblings-achteilig von einem Erben der Vossen-Familie,
Handtücher.
Ja. Der super charismatisch, Filmproduzent und gleichzeitig Daytrader und als einer der größten Betrüger entdeckt wurde. Sensationell produziert mit Originalstimmen der betrogenen Freunde, auf Englisch viel, ganz toll gemacht. Hat mir ein Freund irgendwann mal zugeschickt, Michael, musst du hören.
Der Talentierte.
Habe ich fast in einem durchgehört.
Genau.
Hammer.
Ja. Und was daran so toll war, war, dass wenn man es abonniert hatte, dann schlief der Podcast ja. Und als Christoph Heinzel jetzt zum Prozess in
hat
die Schweiz
Nachfolge gemacht.
Dann kam wieder eine Nachfolge. Und das ist das Tolle am nichtlinearen Erzählen, ne? Dass wenn jetzt Christoph Heinzel vielleicht nach der Entlassung ein Interview sogar mit Felix Vossen bekäme, dann würde ich das hören. Ne? Ja, und ich hätte so unabhängig von der Zeit, die verstreicht, hätte ich Anschluss daran. Das finde ich halt ganz toll. Eine tolle Möglichkeit an Podcast. Und so haben wir auch die größere Recherche jetzt der Investigation ja gemacht. Zu Panama Papers gab es, glaube ich, eine Podcast-Reihe und auch zu diesem Medizinprodukte-Ding gab es, glaube ich, eine Podcast-Reihe.
Also ist für euch auch ein Thema, wo ihr sagt...
Wichtiges Thema, glaube ich, und auch zentral für uns und ja auch so ein weiterer Bereich, in dem wir halt auch Konkurrenz kriegen durch Produkte, bei denen wir denken, die sind schön, die hätten wir eigentlich auch selber, hätten wir selber drauf kommen können. Ne?
Das mit den großen Playern, YouTube, Facebook, so, wo viele dann sagen, ne, wir wollen da nicht drauf oder schwierig oder umgangsschwierig, aber Realität ist ja, ich konsumiere den größten Teil über YouTube an Informationen, die ich bekomme. Da schaue ich wirklich viel. Klar, hast du dieses Bubble-Problem, aber das ist ja ein Produktthema, aber das ist ja schon auch ein Verhaltensthema. Du produzierst ja andere Contents für YouTube als für Facebook und Co. Ja.
Das lernen wir gerade, haben wir auch schon gelernt, das machen wir zum Teil auch ganz gut. Es gibt wirklich sehr erfolgreiche Social-Media-Formate, Extra 3 läuft super gut, die Sportsatire Wumms, die Funk gemacht hat, läuft super gut. Funk ist ja unser junges Angebot, bei dem wir mitmachen. Steuerung F, finde ich, weiß nicht, ob ihr das kennt, ist eine YouTube-Reihe, die im Umfeld von Panorama entsteht. Auch eine ganz tolle so Recherche vor der Kamera-Reihe, die ich wirklich super finde, die auch in kurzer Zeit viele Zuschauer gefunden hat. Da lernen wir dazu, wobei wir das immer mit einem weinen und einem lachenden Auge machen. Und ich bin hier als Privatmensch, nicht als NDR-Sprechstelle. Ich selber habe bei dem Thema viel Leidenschaft und glaube, dass diese großen Plattformen vor allem eine Gefahr sind für Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit. Ich glaube fest daran, dass es wichtig wäre, dass wir alternative Plattformen schaffen, auf denen wir unsere Inhalte bündeln. Ich glaube,
sag mal, warum du da, wo siehst du die Gefahren?
Auf verschiedenen Ebenen. Also, wir haben mal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland so organisiert, wie er organisiert ist, mit Aufsichtsgremien und so weiter, weil wir Meinungsvielfalt sichern wollten. Und wir haben gesagt, dass die Verlage das über eine, ne, über Außenpluralität, über Konkurrenz untereinander können. Wo ist denn die Außenpluralität zu Facebook oder YouTube? Die gibt es nicht. Die sind absolut marktbeherrschend. Wo sitzen die in den USA? Wir haben also keinerlei Einfluss darauf, wie Player hier in Deutschland Meinungsmacht oder in Europa Meinungsmacht und Meinung organisieren. Und das, finde ich, ist einfach schlichtweg, das darf nicht sein. Dazu kommt noch so eine Infrastrukturdiskussion. Je mehr wir über IP verbreiten, wo sitzt denn die Stelle, die IP-Adressen sortiert? Das ist ICANN in den USA, eine nahe Regierungsbehörde, die immer noch nicht nahe an die UNO geführt wurde, die immer noch nicht komplett unabhängig kontrolliert wird. Was ist denn, wenn der nächste Präsident, der Trump hoch zwei ist, einfach mal sagt, Deutschland sieht man heute einen Tag lang nicht? Dann sind wir alle weg mit unserer IP-Verbreitung. Und davor kann der Präsident einfach mal sagen, Facebook, mach's heute mal das. Kann er heute noch nicht, aber morgen oder übermorgen. Also, ne, wir haben immer gesagt, wir organisieren Rundfunk so, deswegen haben wir auch eigene Sendemasten gehabt, dass niemand es leicht gleichschalten kann, weil wir haben, ne, wir haben gelernt im Zweiten Weltkrieg, was passiert, wenn das jemand tut. Und jetzt gibt es aber einen Knopf, der heißt Facebook. Es gibt einen Knopf, der heißt YouTube. Und es gibt einen Knopf, der heißt ICANN. Das heißt, es ist total leicht, Meinungsmacher hier in Deutschland zu beeinflussen. Noch tut es niemand. Aber mal ehrlich, es ist so viel in den letzten Jahren passiert, wo wir gedacht haben, das wird nie passieren. Es ist alles passiert. Brexit, Trump. Deswegen, ich glaube, wir brauchen dringend alternative Plattformen. Ich glaube, dass Verleger in Deutschland und Europa und öffentlich-rechtliche Sender sich nicht länger bekriegen sollten, sondern gemeinsam an starken Inhalten ziehen sollten und die gemeinsam auf Plattformen tun sollten. Es gibt so Ansätze, PIKT ist so ein Netzwerk, was ich total gut finde. Dagmar Gräfin Kersenbrock, das ist unsere ich glaube mittlerweile Verwaltungsratsvorsitzende, hat mal so eine Arbeit geschrieben über eine europäische Suchmaschine, haben viele gelacht. Springer ist ja an Quant in Frankreich beteiligt. Ich glaube, dass wir solche Sachen schaffen müssen, weil es werden wieder Tage kommen, an denen Leute Alternativen suchen. Siehe WhatsApp und Threema. Und wenn es keine Alternativen gibt, dann können die nirgendwo hin. Aber ich glaube, wir müssen diese Möglichkeit schaffen. Ich glaube, das ist unsere Verpflichtung, die zu schaffen. Und selbst wenn wir Facebook nicht Konkurrenz bieten können, dann muss es die Möglichkeit geben, das Leben ohne Facebook zu gestalten und Menschen zu erreichen. Es gab mal MySpace, da haben Leute auch gesagt, too big to fail. Und selbst das Römische Reich ist untergegangen.
Gehen wir mal in der Richtung noch ein bisschen weiter. Das Thema, auch wenn du jetzt nicht als Vertreter des NDR hier bist, aber du bist ja dort Großteil deines Berufslebens tätig, steht ja bei bestimmten Gruppierungen in der Kritik, ne, wofür brauchen wir das überhaupt und so weiter. Hast du das Gefühl, dass in der aktuellen Diskussionslage, Fake News und so weiter, dass ihr eher wieder Bestätigung bekommt aus der Bevölkerung und sagt, was haben wir bitte für ein Glück, dass wir Öffentlich-Rechtliche haben? Ändert sich da gerade was? Und wie siehst du dieses Thema generell, also wie Journalismus gerade unter Attacke steht in den Vereinigten Staaten von diesem aktuellen Präsidenten?
Naja, der aktuelle Präsident hat erreicht, dass die Washington Post und die New York Times sehr viel mehr digitale Abos verkauft haben als jemals zuvor. Ne? Also Polarisation schafft auch Interesse, das ist schon gut. Wir haben mit viel Interesse geguckt, was in der Schweiz passiert ist bei der
Abstimmung
ne, No Billag über die Rundfunkgebühr und haben mit viel Freude gesehen, dass die Menschen sich da dafür entschieden haben. Und wenn wir so fragen im Norden, ne, wie schätzt ihr den NDR für das, was er tut, dann kriegen wir viel Zustimmung. Also wir sind irgendwie nahe bei der Feuerwehr und den Ärzten im Norden, nach wie vor. Wir haben nach wie vor einen sehr guten Ruf. Wenn wir über die Gebühr alleine reden, dann nicht. Mhm. Das ist auch auf der einen Seite logisch. Ne? Auf der anderen Seite vermute ich, dass eine Volksabstimmung hier heute noch ähnlich ausgehen würde. Aber wir sind unter massivem Zugzwang, unser Publikum auch künftig so zu erreichen, dass die sagen, ich will die weiterhaben, ich brauche die. Mhm.
Ich habe selber, wir haben vorhin ja, du hast erzählt, wie alt deine Kinder sind. Ich habe zwei erwachsene Söhne. Der eine hat ein erstaunliches Mediennutzungsverhalten, was neben den neuen Kanälen auch darin besteht, dass er regelmäßig die Spiegel durchliest.
Sehr gut.
Was aber, glaube ich, selten ist. Der andere eher nicht. Beschäftigt ihr euch mit den Nutzungsgewohnheiten der jungen Leute richtig in der Tiefe? Also macht ihr Marktforschung, qualitativ, geht ihr da rein und guckt, wie drehen sich gerade eigentlich die Gehirne unseres Nachwuchses?
Also wir haben das jetzt bei dem Nachrichtenhausprozess genau so gemacht. Wir haben auch geguckt, ne, wir haben nicht geguckt, der 18-Jährige, der Early Adopter ist, ne, das ist jemand, den wir gerne hätten, bei dem es aber schwer wird, ihn zu kriegen. Aber es gibt so eine größere Masse von Menschen, so auch schon so Anfang, Mitte 30, ne, die wir schon schwer kriegen, die viel in Messenger-Diensten unterwegs sind, WhatsApp, wo wir wenig Angebote haben. Das haben wir gemacht. Und das, was wir bei Funk zum Beispiel machen, da gibt's ein tolles Format, finde ich, mit Eva Schulz, Deutschland 3000. Die machen das richtig super. Ne? Was die machen ist, die recherchieren halt aktuelle Themen, Beispiel Pflegenotstand, und dann identifizieren die nicht nur eine Audience, sondern die identifizieren auch eine Distributor-Audience. Das heißt, die überlegen sich, wer sind die, die unser Video teilen und wer sind die, auf die wir zielen. Und bei jeder Recherche nach Protagonisten führen die auch ein Zielgruppeninterview. Also die fragen am Ende, nachdem sie mit dir über Pflege geredet haben, fragen sie auch immer, was hast du auf deinem Homescreen? Was gefällt dir an unseren Produkten? Was hättest du gerne? Was fehlt dir in Nachrichten? Das machen die bei jedem Protagonistengespräch, machen sie auch ein Publikumsgespräch und setzen das sofort um. Das finde ich extrem schlau. Da können wir von unseren jungen Ablegern viel lernen. Das müssen wir auch sehr viel mehr machen. Und das funktioniert total gut. Die sind dadurch halt sehr erfolgreich.
Super. Das ist ein eigener Job geworden, ne? Wenn ich jetzt dran denke, Post machen, du schreibst einen Artikel, ich mache ein Video, wir koordinieren uns per WhatsApp, wo das rausgeht. Das ist schon, das ist Logistik. Ja. Und du hast gerade Distribution genannt, das ist wie ein eigener Job.
Ja.
Der irgendwann dazu kommt. Wo gehen die Kanäle raus? Wie erreiche ich wann wen? Weil klar, Attention Span, wir gucken auf das Handy und wo wird die meiste Zeit verbraten? Ne? Facebook hat riesen Attention. Mhm. WhatsApp, Instagram, Facebook. Das ist schon krass. Also ich denke jetzt, war jetzt auch ruhig, weil ich echt drüber nachgegrübelt habe und gedacht habe, boah, krass, ey, welche Verantwortung da jetzt kommt, mit diesen Medien umzugehen. Und das eben in Kombination mit einem Verhalten, wo die meisten den ganzen Tag sich halt diktieren lassen vom Handy. Mhm. Mit über 150 Aufrufen, Screen entsperren in meiner Altersgruppe, wo ich sage so, warum brauchst du noch eine Benachrichtigung? Also wozu? Auf dem Handy bei 150 Mal.
Ist aber ganz interessant, dass es offenbar in der jüngeren Generation eine Sensibilität dafür gibt, mehr als bei uns, ne? Auch wieder weniger. das Ding in die Hand zu nehmen. Die Nutzungszeiten sind noch immer sehr hoch, aber ich habe auch das Gefühl, mit Blick auf Privatsphäre, Datenpreisgabe, wächst eine Generation heran, die möglicherweise informierter und besser damit umgeht als wir.
Da gibt es ja in der Tat ganz gegensätzliche Thesen dazu. Ne? Es gibt die du jetzt gerade genannt hast, die ich auch glauben möchte und an die ich auch hoffe, bitte, dass sie kommt. Und das habe ich gerade meine liebe Frau, die immer sehr subtil mich so auf mein Nutzungsverhalten hinweist, indem sie mir Videos schickt, von Simon Sinek, den wir hier schon häufiger zitiert haben. In dem Fall ein dreiminütiges Statement gegen das Smartphone. Ne? Also wirklich ganz knallhart sagt, dieses Ding macht uns abhängig, macht uns süchtig und macht eine ganze Generation von Kindern, die zu früh damit in Kontakt kommen, kaputt. Ja. Weil Dopamin-Ausschüttung über Likes und so weiter, das ist krass. Also ich sage jetzt nicht, der Mann hat recht und ich glaube das, aber die Bandbreite der Meinung dazu ist gigantisch und es kommt ja noch ein anderes Thema. Es gibt ja viele Leute, die sagen, wenn wir jetzt wirklich erstmal in Richtung Virtual Reality gehen, da gibt es wirklich seriöse Mediziner, die sagen, das hat das größte Suchtpotenzial, das ist schlimmer als Heroin.
Also da will ich aber ganz kurz mal was zu sagen, weil also was ich grätsche ja so hart rein. Wir haben uns im Zug drüber unterhalten. Ich habe keine einzige Benachrichtigung an dem Ding, weil das Smartphone mein Hauptarbeitsgerät ist. Mich würde das wahnsinnig machen.
Ja, aber du bist aber auch Mr. Superdiszipliniert.
Ja, nee, gar nicht mal. Sitze ich im Taxi, hat der Taxifahrer wirklich den Klingelton an und irgendwann so nach ein paar Minuten sage ich, können Sie den ausschalten? Dann hält er an und sagt, ich weiß nicht wo. Und dann merke ich in dem Moment, okay, Basiswissen. Und es ist ausschließlich das Verhalten, wie wir damit umgehen. So wie es mal Mediennutzungsverhalten gab, ist ja das Smartphone, ist ja nicht nur Medien, sondern du pflegst ja Beziehungen darüber. Das heißt, wenn du deinem Kind das Handy wegnimmst, dann ist das nicht Medienentzug, sondern soziale Ausgrenzung.
Naja, und das ist aber
nein, also nicht Kind, ne? Nicht Kind. Das heißt, ja, aber sagen wir Jugendliche, die sich austauschen, guck mal, früher mit dem Auto, das war für die Freiheit. So, und dann sage ich, wir müssen doch unser Verhalten anpassen und sagen, okay, jetzt sind wir die Erwachsenen und gucken drauf. Ja, hier sitzen drei Generationen. Und wenn wir es selber nicht hinkriegen, uns ordentlich damit zu verhalten, dann dürfen wir nicht sagen, das Smartphone ist dran schuld. Wir müssen uns ordentlich damit verhalten.
Ja, das ist eine Aufgabe. Ich habe auch noch ein spannendes Co-Referat dazu. Ich war gerade, als Familienvater, wir sind 5, also meine Frau und 3 Söhne, war ich gerade eingeladen bei einer Hamburger Krankenkasse zu einem samstaglichen Kundengespräch, die mit uns rausfinden wollten, ob wir Bedarf hätten an einer Gesundheits-App, die uns dabei berät, gesünder zu leben und die auch unsere Kinder nutzen sollten. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr eine App in unseren Familienalltag einführen wollt, die auch meine Kinder nutzen. Das heißt, ihr signalisiert meinen Söhnen, dieses Telefon macht dich gesund. Ne? Das ist ja quasi die Nachricht, die dahinter steht. Das war deren Idee.
Und wie haben sie auf deinen Einwurf reagiert?
Ich glaube, ich war der Erste, der das gesagt hat bei so vielen Interviews. Ich sage euch Bescheid, ob diese App kommt oder nicht. Wenn, dann würde ich die Kasse wechseln. Aber ich meine, weil dahinter steht dann wieder der Gedanke, wenn ich es nicht mache, zahle ich höhere Beiträge am Ende oder was?
Nein, also ich bin natürlich dabei, Christoph, in erster Linie müssen wir es durch Vorbild machen, aber es ist schon interessant, wie häufig sich die Artikel mehren, dass die Silicon Valley Elite ihre Kinder auf Waldorfschulen schickt und vor 12, 13 kein iPad, kein Smartphone.
Ich habe mir das für meinen Sohn auch vorgenommen. Ich habe immer gesagt, du wirst, mein armer Sohn, ich sage jetzt nicht seinen Namen, du wirst nicht der Erste sein, der ein Handy hat, sondern eher einer der Letzten. Dann ist er jetzt in die 5. Klasse gekommen auf einem Hamburger Gymnasium und 28 von 30 Kindern mit 10 Jahren hatten ein Telefon. Jetzt hat er auch eins.
Ich kriege jetzt nochmal rein. Mich beschäftigt das Thema so sehr und hier sitzen nur diese drei Generationen. Ich sage ja auch nicht, dass die Kinder das haben sollen. Ich habe nur, erinnert dich noch, als der Gameboy eingeführt wurde.
Ja.
Ich habe Freunde gehabt, die haben bei mir am Nachmittag, weil sie es nicht haben durften, Stunden Gameboy gespielt, weil das wie, ne, da kriegst du es nicht und da bekommst du es. Wir brauchen Leute, die, und ich sage ja, kleine Kinder, also auch viel zu früh, keine Frage, die können wir nicht um. Aber wir müssen so aktiv damit umgehen und drauf gucken, was ist das?
Ja.
Weil wir dieses Paradox mit zusammen, alleine und alleine zusammen, together, alone, alone, together, das ist so paradox und seit 5 Jahren so präsent, weil diese Handys jetzt die Möglichkeit, wie du es erzählt hast, live zu streamen, da zu sein, das ist völlig verquer im Kopf und wir können nicht sagen, nur die Handys sind schuld.
Ja, aber ich finde auch mal, das nochmal challenge, weil der Gameboy, ganz ehrlich, wenn ein Kind eine Stunde lang Gameboy spielt, es ist immerhin eine Stunde lang fokussiert, ein Ziel zu erreichen. Wenn du ein Kind heute beobachtest, was eine Stunde lang auf dem Smartphone macht, dann macht es da 80 verschiedene Sachen. Das
sind auch 20 Jahre dazwischen.
Und da sind wir bei unserem früheren Gast Verena Pauster, die irgendwann bei ihren Kindern eingeführt hat, pass mal auf, ihr Süßen, halbe Stunde pro Tag. Mhm. Und unbegrenzt viel, wenn ihr programmiert, wenn ihr Filme macht, wenn ihr etwas Produktives herstellt.
Wie kontrolliert sie das?
Abends, wenn es eine Vorführung gibt.
Ja.
Weil die ein Gefühl dafür haben, was man in ein paar Stunden hinkriegt. Und die Kinder bescheißen nicht. Und sie hat gesagt, wenn ein Kind 2 Stunden lang am Smartphone daddelt, dann hat es matschige Augen. Wenn es 2 Stunden lang einen Stop-Trick-Film macht, dann hat es leuchtende Augen. Und das fand ich toll. Ja. Und ich glaube, dass es nur geht, wenn wir den Kindern da irgendwie Angebote machen, die nicht nur heißen.
Haben jetzt auch genug drüber referiert.
Aber du bist ja ein Producer.
Es ist ein geiles Thema. Es ist wichtig. Und
Wie holst du dir Inspiration? Liest du Bücher?
Ich lese viel. Ja. Neben meinem Bett liegt so ein dicker Stapel. Ich merke aber, wann immer ich dann mal wieder Roman lese oder so, dass ich besser einschlafe, als wenn ich, vielen Dank für die Empfehlung, Think Limbic oder irgendwas lese. Das ist halt nicht so die Zu-Bett-Lektüre. Was mir vor allem hilft, ist Menschen treffen und sprechen. Mhm. Ich bin nicht mehr jemand, der so auf unendlich viele Kongresse oder Tagungen oder sowas fährt, sondern eher ausgewählt, so 1, 2, 3 gute im Jahr. Mhm. Und dann in so einem guten Netzwerk bleiben, in dem ich immer mal wieder gute Sachen höre. Das ist, glaube ich, das, was mir am meisten hilft.
Was sind so Beispiele, wenn du keine Bücher jetzt nennst, sondern für so Konferenzen, die dich begeistert haben in den letzten Jahren? Wo bist du gerne gewesen?
Es waren gar keine größeren Konferenzen. Mhm. Lina Timm, die das Media Lab in Bayern organisiert, zum Beispiel, hat, ich glaube, vom Europäischen Zeitungsverlegerverband supported ein Media Lab Treffen gemacht in München. Das war super gut. Mhm. Dann war ich beim Media Innovation Day in Wien. Der war total gut. Also eher so kleinere Sachen, wo ich auch schon auf der Rednerliste sehe, dass ich das lohnen kann, dahin zu fahren. Ne?
Wenn deine Kinder.
Und wo ich noch war, jetzt jahrelang immer mal wieder war, ich laufe so alle 4, 5 Jahre immer mal über die größeren Messen. Also ich war auf der NAB, das ist unsere Broadcasting-Messe in Las Vegas. Ich war auf der CES, ich war auf der Mobile World. Sowas, glaube ich, ist halt immer ab und zu mal wieder gut, ne? Weil du nochmal 3 Ideen mehr hast und vor allem gute Kontakte zu denen, die dann die Apps programmieren, mit denen wir arbeiten. Ja. Das hilft uns auch total. Und das habe ich vergessen. Eine zentrale Veranstaltung ist die Mobile Journalism Conference in Dublin. Die gibt es seit 3 Jahren, jetzt ist im 4. Jahr, das heißt jetzt Mojo Fest. Das ist mit Blick auf dieses mobile Produzieren so die Keimzelle für die ganze Welt.
Vielleicht führen wir noch mal neben unserer Bücherliste eine Konferenzliste.
Ich glaube, wir sollen diverse Listen führen. Ich wollte mal auf die Frage kommen, die wir auch gerne stellen, was du deinen Kindern oder generell Jugendlichen oder Heranwachsenden mitgibst, wo du sagst, okay, da passiert so viel, du hast jetzt so viele Sachen gesehen, du hast eben sehr leidenschaftlich auch plädiert dafür, sich da einzusetzen. Was sagst du denen? Was gibst du mir auf den Weg?
Das ist eine sehr allgemeine und auch nicht ganz leichte Frage. Ne? Ich schnappe bei meinem Sohn alles, was der an Interesse an der Welt zeigt und gehe damit weiter. Der hat zum Beispiel irgendwann mal angefangen, als er 8, 8,5 war, gefragt nach der Mauer und hatte irgendwo gehört mit Mauerschuss. Ich glaube, es war ein Hörspiel, was er gehört hatte. Und dann sind wir nach Berlin gefahren und haben an der Gedenkstätte geguckt und sowas. Ich glaube, ich habe aus dem Kindergarten meiner Kinder gelernt, dass du denen nur das geben kannst, was sie gerade in dem Moment wollen. Die wollen nichts anderes. Aber die immer an den Stellen zu packen. Mein Sohn hat dann auch angefangen mit Stopptrick und hat dann sogar einen kleinen Preis gewonnen. An einem Kinderrechte-Tag bei UNICEF hat er einen Film eingeschickt. So in dem Moment, wo so ein Interesse da ist, das dann so richtig mit Nachdruck und Offenheit und Freude zu fördern, das ist, glaube ich, was ganz wichtig ist. Und so ein kritischer Blick auf die Welt, der gehört auch dazu. Also mein Sohn kann Tagesschau gucken, wenn er will, und zwar sehr viel lieber als irgendwelche Zeichentrickserien oder so. Und selbst wenn er danach schlafen geht, ich glaube nicht, dass er schlecht träumt, sondern der muss die Welt verstehen. Die hören so viel auch im Radio. Meine Kinder sind halt auch mit Radio groß geworden. Also meine Kinder sind klassische Mikado-Kinder. Das ist hier im Norden so eine NDR-Hörspielsendung. Die fängt sonntags um 8 an. Das heißt, mich haben sie erst um 9 geweckt. Das war der Haupteffekt. Aber die haben darüber auch so viel gelernt und mitgekriegt und so viel Interesse. Das ist, glaube ich, so der Kern ist, denen das zu geben, was sie brauchen und wollen und das andere möglichst gering zu halten.
Hm. So. Ja, ich finde das gar nicht allgemein. Ich finde das sehr wertvoll als Bild, ich gucke auf unsere Zeit.
Ja.
Und
sportlicher Hinflug oder Rückflug auf einer deutschen Flugstrecke.
Definitiv.
Ja, das, genau. Das ist euer Format, ja? Ein deutscher.
Das war mal Philipp Westermeier gesagt. Nicht länger als ein Inlandsflug.
Ja, ist gut.
Schaffen wir nicht immer, aber
der Gedanke.
Ich habe viel gelernt auf jeden Fall auf diesem Flug hier und freue mich schon nochmal reinzuhören.
Vielen, vielen Dank. Wie, ihr fragt gar nicht nach Büchern, oder was? Ich habe mich extra vorbereitet.
Ja, also, gesagt, Bücher, was für Bücher?
Deine Romane heraus, natürlich. Das schaffen wir jetzt noch.
Ja, dann sag doch mal, wenn du welche hast, dann mach.
Was ich dringend empfehlen muss, ist Jon von Düffel, Gebrauchsanleitung zum Schwimmen. Ich bin Schwimmer, bin viel geschwommen. Und Jon von Düffel hat so eine Verbindung zu Schwimmen und zum Wasser, die fantastisch ist. Mhm. Und der kann das ganz fantastisch, finde ich, auch in Worte fassen. Und das hängt auch eng mit meiner zweiten Leidenschaft Camping zusammen.
Auf die wollen wir noch kommen.
Ja, genau,
das ist richtig cool.
Seht ihr mal.
Aber super.
Und das zweite, was, glaube ich, aus den 20er Jahren ist, ist ein Buch, das heißt Scoop. Das geht um Journalisten, eher so ein, ich glaube, der schreibt immer Nachrufe für seine Zeitung und ist dann irgendwie durch einen dummen Zufall in Kriegsgebiet geraten, alles fiktiv. Und berichtet über diesen Krieg für die Zeitung und landet den großen Scoop auch mit Fake News. Das heißt, auch cool. In den 20ern gab es schon Fake News. Ich habe vergessen, wie der Autor heißt. Scoop heißt das Buch. Das ist wirklich extrem empfehlenswert, weil es so viel auch über... Das ist ja auch schlimm, dass Medien heute noch genauso funktionieren wie damals die Zeitung. Da hat sich nichts dran geändert, wie das läuft. So. Die hatte ich mir rausgesucht.
Sehr
ich
schön.
Habe immer gehört, dass ihr nach Büchern fragt.
Ja, aber jetzt kommt noch mal wahrscheinlich mal meine Frage nach Inspiration zu allgemein gestellt. Aber alles gut. Jetzt kommen wir noch mal auf deine Campingleidenschaft. Das ist natürlich total das faszinierend.
Haben wir echt vergessen, ja.
Wie ist die gekommen und wie bist du auf die Idee gekommen, dabei auch noch ein Buch zu schreiben? Das wird dann der dritte Buchtipp. Dein Buch.
Der dritte. Ich habe übrigens auch ein Buch geschrieben zum mobilen Journalismus. Journalism. Cool. Also wer wissen will, wie sehr man stark mit dem Smartphone Fernsehen macht,
kommt auf die Liste.
Auf jeden Fall.
Auch übrigens ganz spannend, das haben wir selbst verlegt, bei dem Marktkiller Amazon. Aber nur da kann man es machen. Auch
und jetzt eine lange Geschichte. Also war das ein guter Weg?
Es gab keinen anderen. Also ich habe dasselbe Buch auf Deutsch mit einem Verlag, mit Springer VS. 8% vom Bruttoladenverkaufspreis. Unter uns kein besonders gutes Lektorat. Und die Aktualisierung lässt auf sich warten, weil es so teuer ist. Dann habe ich mit einem holländischen Kollegen dasselbe auf Englisch gemacht, als PDF hochgeladen bei Amazon. Verkaufspreis 20 Euro, 15 Euro billiger als das deutsche Buch. Mein Gewinn etwa 15 Euro bei dem Buch. Amazon druckt ein Buch für 3,99. Was man merkt, ist, die haben halt nicht, ne, die Vertriebspaare muss ich selber organisieren.
Klar.
So, aber
das ist eine gute Anregung.
Wirklich.
Dass wir unser Timing hinkriegen.
Was wirklich besorgniserregend ist, ist, dass das nur Amazon kann. Also wir haben das Buch auch auf iTunes als E-Book. Die Abrufzahlen sind verschwindend. Es ist wirklich vor allem Kindle Direct Publishing, was sich lohnt. Und iTunes ist auch so extrem mörderkompliziert, wenn ich das Buch aktualisieren will, was wir jetzt so alle 3 Monate machen. Ist ja geil, ist ein lebendes Buch, ne? Wir können es immer aktualisieren. Da muss ich bei iTunes immer einen neuen Titel einstellen, den alten löschen, verlieren. Das ist wirklich kompletter Humbug. So, die leider einzige Plattform, die wirklich gut funktioniert für Book gedruckt on demand und für E-Book, ist leider Amazon. Auch da braucht es alternative Plattformen. Die sind alle nicht gut.
Wir müssen das unbedingt mal ausprobieren, das live zu erleben.
Ja, mach das mal. Es ist spannend, es ist ein toller Prozess. Also nachdem man das PDF dann 20 Mal hochgeladen hat und immer wieder Fehlermeldungen kriegt, dann funzt es irgendwann.
Super. Und jetzt nochmal zum Camping.
Ja, wir sind echt durcheinander gerade.
Ist gar nicht schlimm.
Camping. Ich habe als Kind nie so viel gecampt, was, glaube ich, ein Geheimnis ist. Meine Eltern haben mich nicht gezwungen zu campen. In einem Schwimmclub hinterm Schwimmbad, das habe ich mal gemacht so. Und dann bin ich mit meiner Frau, als ich Korrespondent in Großbritannien war, habe ich einen Urlaub gemacht. Und da haben wir uns einen VW-Bus geliehen, einen VW T2, einen sehr schönen, der dieses hübsche Gesicht hat, mit den hübschen Scheinwerfern, sind durch England gefahren, Cornwall. Und hatten einen Reiseführer dabei, der Cool Camping England hieß, von Jonathan Knight. Und fanden den so wunderbar und haben uns gefragt, ob sowas auch in Deutschland gibt. Ich habe dann einen Film darüber gemacht für die ARD, über Englands Zeltplätze mit Aussicht. Habe den Jonathan Knight kennengelernt und ist auch ein Freund mittlerweile. Als wir zurückkamen nach Deutschland, haben wir uns gefragt, gibt es das hier? Und dann hat ein deutscher Verlag Cool Camping Europe aus dem englischen Verlag einfach gekauft und übersetzt. Dann habe ich die angerufen und gesagt, hättet ihr Lust? Und dann haben wir gesagt, ja, sofort. Dann hatte ich am nächsten Tag einen Buchvertrag. Geil. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und zu recherchieren. und habe Cool Camping Deutschland geschrieben mit 59 Plätzen. Damals hatte sich Deutschland gerade auf den Weg gemacht. Da waren viele Plätze dabei, die so an der Grenze waren, wo noch kein Generationswechsel war. Und seitdem mache ich das und lerne aber auch so viele tolle Kleinstunternehmer kennen, ne? Die wirklich für, von allen für bekloppt gehalten werden, weil sie irgendwie mit Wohnwagen und Säge in den Wald ziehen und da so Waldcamping aufbauen oder Tipis hinstellen oder Baumhäuser bauen. Da sind so viele wunderbare Unternehmergeschichten auch drin. Und mittlerweile heißt das Buch Campingglück, hat jetzt 80 Plätze und 16 alte sind schon wieder rausgeflogen. Also wir sind jetzt über knapp 100 Plätzen. Deutschland ist echt auf dem Weg. Mein kleiner privater Vorteil ist, dass ich, wo immer ich hinkomme, auch einen Platz kriege mit meiner Familie.
Ich kenne schon so ein Bild von dir.
Und ich weiß auch, wo ich hinfahre. Ja. Und das ist so ein Baby, auf das ich richtig stolz bin, weil das auch viele glücklich macht. Mich macht das glücklich, weil ich viele tolle Leute kennenlernen durfte, aber die Plätze auch. Ne? Die sind in so einem Sumpf aus Bezahlanzeigen und ADAC, wir zählen eure Waschbecken. Und in meinem Buch kostet es halt nichts, da reinzukommen. Es ist eine rein subjektive journalistische Auswahl. Und die sagen, gerade für kleine Plätze, ne, wir haben in der Vor- und Nachsaison auch nochmal Leute, die hierher kommen, die hier campen. Und das hilft total, auch uns so untereinander zu vernetzen.
Super. Und du hast vorhin erzählt, das Schöne ist, dass du auch immer wieder neue Auflagen machen kannst. Ja. Und Leute, die wirklich das Neue haben wollen, dann eben auch kaufen. Ne?
Genau.
Du hast schon also über 20.000 verkauft?
120? Nein, nur 20.
20, habe ich gesagt. Ja, genau. Über 20.000.
Das alle ist Bücher haben wir so.
20.000 finde ich schon richtig viel.
Das ist viel. Ne?
Das ist ganz gut, ja. Genau. Und also, jetzt würde ich einen Moment warten und die neue Auflage kommt dann im März, April. Also gerade würde ich es nicht kaufen.
Das heißt, im April unter uns. Laden wir uns die neue Auflage runter.
Das ist der Hack für die Hörer.
Ja, aber der Hack für die Hörer sollte eigentlich sein, jetzt kaufen, weil es ist einfach super, weil Leute im Podcast gut aktivierbar sind. Also ich sage jetzt nochmal,
alle Campingfreunde. Ihr könnt auch drei Bücher verlosen.
Also erstmal
drei Bücher verlosen.
Also ich wollte drei Campingbücher verlösen.
Ja, machen wir. Ja, also wer zuerst runter kommentiert, kriegt die Bücher mit einer guten Begründung. Weil, also ich sag ganz kurz, ich bin total angefixt. Ich habe dieses Jahr so das entdeckt, raus in die Natur. Ich habe das total unterdrückt.
Das ist ja auch der totale Trend.
Und ich werde Michael überreden, wir werden uns einen Camper mieten und wir machen drei Podcasts im Camper nächstes Jahr und suchen uns dann die Plätze aus.
Super.
Ja, geil. Also,
wer halt jetzt begründet, der kann dann gerne mit on Tour kommen.
Super.
Sehr schön.
Also.
Und wenn ich es nicht mache, dann fahrst du Björn auf einen Podcast-Ego.
Du hast gar keine Chance.
Da muss ich mal was Neues einlassen.
Ist gut. Nein, habe ich auch Lust. Ich bin ehrlich gesagt, mache ich das auch.
Der Podcast heißt ja On the Way.
Ich träume echt wirklich von einem Airstream, einem umgebauten, als nicht als Anhänger, sondern als Camper.
Geil.
Ein Bekannter von mir in Amerika, der hat Chef einer großen Agentur, der hat so ein Airstream-Wohnmobil.
Finde ich richtig schön. War in diesem eben erwähnten Film. Da ist ein Paar auf der Isle of Wight in England, die haben daraus quasi ein Hotel gebaut. Mhm. Die haben ein Airstream-Hotel.
Cool. Ganz toll. Und ich habe einen YouTube-Link zum Typen, der baut die um da drüben. Der richtig geile Teile. Aber
bevor wir jetzt den Kommentar kriegen, dass wir uns zum Schluss verlabert haben, aber wir haben uns verlabert, aber weil es einfach so nett ist. Und ja, ich würde sagen, gute Restwoche.
Danke ebenso.
Und vielen Dank.
Hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank. Vielen Dank.